NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. August 1933. Emigrierten prominenten NS-Gegnern wird ihre deutsche Staatsbürgerschaft entzogen.
Der Pass ist der edelste Teil von einem Menschen. Er kommt auch nicht auf so einfache Weise zustand wie ein Mensch.
Bertolt Brecht, Flüchtlingsgespräche.
Ein Mensch kann überall zustand kommen, auf die leichtsinnigste Art, ohne gescheiten Grund. Aber ein Pass? Niemals. Dafür wird er auch anerkannt, wenn er gut ist. Während ein Mensch noch so gut sein kann und doch nicht anerkannt wird.
Wer dachte, so schlimm wird es nicht kommen, wurde sofort eines Besseren belehrt. Allein in den ersten 4 Monaten der Hitler-Diktatur, zwischen Februar und Ende Mai 1933, landeten rund 50.000 Regimekritiker im KZ. Kommunisten, SPD-Mitglieder, Gewerkschafter oder Arbeiterführer, aber auch Künstler und Intellektuelle. Wer konnte, tauchte rechtzeitig unter oder floh. Wer seinen Pass noch besaß. Vielen wurde er weggenommen. Wo den Behörden das nicht gelang, weil es die Verfolgten ins Ausland geschafft hatten, wurde der Pass symbolisch entzogen. Durch ein neues Gesetz. Es sollte ja alles seine Ordnung haben. Und es geschah ganz öffentlich. Listen mit den Namen von Ausgebürgerten, sogenannten Reichsfeinden, standen stets groß in der Zeitung, alphabetisch sortiert.
Bekanntmachung. Aufgrund des § 2 des Gesetzes über den Widerruf von Einbürgerungen und die Aberkennung der deutschen Staatsangehörigkeit vom 14. Juli 1933 erkläre ich folgende Reichsangehörige der deutschen Staatsangehörigkeit für verlustig, weil sie durch ein Verhalten, das gegen die Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk verstößt, die deutschen Belange. Apfel, Alfred.
Prominenter Rechtsanwalt in der Weimarer Republik. Er hatte sich ein Renommee erworben als Verteidiger in politisch brisanten Strafprozessen. Zu seinen überwiegend linksorientierten Mandanten zählten die Theaterregisseure und Intendanten Erwin Piscator und Max Reinhardt, der Schriftsteller Johannes R. Becher, der Weltbühnenherausgeber Karl von Ossietzky.
Breitscheid Rudolf.
SPD-Politiker, Reichstagsabgeordneter, Mitglied der deutschen Delegation beim Völkerbund.
Feuchtwanger Leon.
Schriftsteller und eine der einflussreichsten Persönlichkeiten im Weimarer Literaturbetrieb. Im Mai 1933 waren seine Werke Opfer der nationalsozialistischen Bücherverbrennung geworden.
Fischer Ruth. Förster Friedrich Wilhelm. Grossmann Kurt. Landsmann Wilhelm. Für verlustig, weil sie durch ein Verhalten, das gegen die Pflicht zur Treue gegen Reich und Volk verstößt, die deutschen Belange geschädigt haben. Berlin, den 23. August 1933, der Reichsminister des Innern.
Staatsangehörigkeit ist kein Hut oder Stock. Wie kann man sie da verlieren?
Die eine Form ist der Widerruf von vormals erfolgten Einbürgerungen, also Einbürgerungen werden zurückgenommen.
Der Historiker und Jurist Dieter Gosewinkel.
Das andere ist, die deutsche Staatsangehörigkeit wird schlicht entzogen. Das nennt man mit einem Fachausdruck Strafexpatriation, also eine Ausbürgerung als Strafmaßnahme. Beides wurde massiv in die Tat umgesetzt.
Hansmann Wilhelm.
Sozialdemokrat, preußischer Landtagsabgeordneter. Am 17. März 1933 überfielen SS-Männer den Roten Landrat in seiner Wohnung. Schwer verletzt konnte er fliehen, ins Saarland, nach Frankreich, in die Schweiz. Mehrfach wurde er noch verhaftet. Hansmann überlebte und wurde nach dem Krieg Oberstadtdirektor in Dortmund. Hier verlieh man dem Mann, der unter den ersten 33 von Nazis ausgebürgerten Deutschen war, 1956 die Ehrenbürgerwürde.
Kerr, Alfred.
Theaterkritiker und Journalist. Einer der führenden Köpfe der Weimarer Literatenszene. Geflohen Mitte Februar 1933. Erst nach Prag, später London.
Mann, Heinrich.
Schriftsteller. Er stellte sich deutlich früher und sehr viel klarer als sein Bruder Thomas gegen jegliche nationalsozialistischen Tendenzen. Aus Deutschland emigrierte Heinrich Mann im Februar 1933, kurz vor dem Reichstagsbrand.
Man kann sagen, der Mensch ist nur der mechanische Halter eines Passes. Der Pass wird ihm in die Brusttasche gesteckt, wie die Aktienpakete in den Safe gesteckt werden, der an und für sich keinen Wert hat, aber Wertgegenstände enthält.
Bertolt Brecht, Flüchtlingsgespräche.
Und doch könnte man behaupten, dass der Mensch in gewisser Hinsicht für den Pass notwendig ist. Der Pass ist die Hauptsache. Hut ab vor ihm. Aber ohne dazugehörigen Menschen wäre er nicht möglich. Oder mindestens nicht ganz voll. Es ist wie mit dem Chirurgen. Er braucht den Kranken, damit er operieren kann. Insofern ist er unselbstständig. Eine halbe Sache mit seiner ganzen Studiertheit. Und in einem modernen Staat ist es ebenso. Die Hauptsache ist der Führer oder Duce. Aber sie brauchen auch Leute zum Führen. Sie sind groß, aber irgendjemand muss dafür aufkommen. Sonst geht's nicht.
Der Entzug der Staatsbürgerschaft hatte gravierende Konsequenzen.
Die Absicht bestand darin, den Menschen ihre Existenzgrundlage zu nehmen. Da waren sie sehr verletzlich, vor allen Dingen diejenigen, die ins Ausland gegangen waren.
Ihr komplettes zurückgelassenes Vermögen konnte vom Staat beschlagnahmt werden.
Es wurden diesen Menschen auch Ehrungen, Rechte, wie beispielsweise akademische Titel, Grade, die berufsbefähigend waren, oder auch Versicherungsrechte, sehr wichtig, einfach aberkannt.
Zur materiellen kam die symbolische Verletzung, der Statusverlust, die enorme Kränkung, die es bedeutete, plötzlich nicht mehr Deutscher sein zu dürfen. Vogelfrei, wie im Mittelalter, geächtet.
Damals in einer Zeit des sehr starken Nationalstaatsdenkens und auch des starken Nationalismus war der Entzug eines Passes, der Entzug einer solchen Zugehörigkeit etwas zutiefst Entehrendes.
Weißmann Robert.
Jurist, Staatssekretär im preußischen Staatsministerium. Fassungslos über seine Ausbürgerung schrieb er an Hitler persönlich.
Ich habe 42 Jahre in Treue Preußen und dem Reich gedient. Und niemals irgendetwas unternommen, was Reich und Volk hätte schädigen können.
Die Ausbürgerung sollte Schimpf und Schande bedeuten.
Volksverräter!
Stand in großen Lettern in der Zeitung.
Ausgestoßen aus der deutschen Volksgemeinschaft.
Darunter, zusätzlich zu den Namenslisten, steckbriefartig die Fotos der Männer und Frauen, die das Deutsche Reich nicht mehr wollte. Wen aber umgekehrt wollten die Nazis? Was war das, die Volksgemeinschaft? Und wer ein Deutscher? Versuche, Staatsbürgerschaft rassisch, völkisch zu begründen, gab es schon um 1900. Politische Gruppierungen, auch am rechten Spektrum stehende Parteien, traten dafür ein, dass keine nicht dem deutschen Volk Angehörigen in den Besitz eines deutschen Passes kommen sollten. Etwa Juden, die aus Polen eingewandert waren. Oder Afrikaner aus den deutschen Kolonien.
Das heißt, die Zugehörigkeit zum deutschen Volk war entscheidend. Und das Instrument, um diese Volkszugehörigkeit zu garantieren, um sie eng zu halten, um sie nicht zu verwässern oder wie auch immer die Begriffe lauteten, das Instrument dazu war das Blut.
Dieter Gosewinkel, Experte für Staatsangehörigkeitsrecht.
Das Blut als organisches Instrument, als Teil des Körpers, wurde aufgeladen mit symbolischen Bedeutungen und gesagt, nur wer dieses Blut hat, kann dann auch Deutscher sein und die Volkszugehörigkeit weitergeben. Das ist die Vorstellungswelt des Rechtsextremismus im ausgehenden Kaiserreich. Etwas, was sich dann während der Weimarer Republik verstärkte und wovon der Nationalsozialismus zehrte und profitierte.
Der Staatsangehörige deutschen oder artverwandten Blutes, der durch sein Verhalten beweist, dass er gewillt und geeignet ist, in Treue dem deutschen Volk und Reich zu dienen.
Hermann Göring, 1935 in Nürnberg.
Eheschließungen zwischen Juden und Staatsangehörigen deutschen oder artverwandten Blutes sind verboten.
In den Nürnberger Rassegesetzen ging es um die vermeintliche Reinerhaltung deutschen Blutes. Wie kann denn aber Blut, das im Körper zirkuliert, sauber oder aber unsauber sein?
Die Frage ist sehr nachvollziehbar. Ich kann sie nicht beantworten. Blut kann nicht verschmutzt werden. Entschuldigung, das ist eben das Lächerliche daran. Aber überhaupt nicht lächerlich und politisch ungeheuer einflussreich ist die Vorstellung, dass es verschmutzt werden kann.
Oder die Annahme, dass im Blut gewisse Eigenschaften vorteilhafter oder unvorteilhafter Art enthalten sind.
Hier ist die volkstümliche, politisch degenerierte Vorstellung von Blut weit hinter den biologisch-naturwissenschaftlichen Erkenntnissen hinterher. Sagt einfach, das Blut ist verschmutzbar, wenn es sich vermischt. Die Vorstellung ist, dass das Blut eines Afrikaners, Asiaten, grundsätzlich so verschmutzt ist gegenüber dem eines Kontinentaleuropäers oder dann später Ariers, dass das Zusammenführen dieser beiden Blutskapazitäten dazu führt, dass ein verschmutztes Blut entsteht.
Wels, Otto.
SPD-Politiker. Wels hielt am 23. Februar 1933 eine der letzten freien Reden im Deutschen Reichstag.
Freiheit und Leben kann man uns nehmen, die Ehre nicht.
Er begründete darin für die SPD ihre Ablehnung des Ermächtigungsgesetzes, mit dem Hitler seine Diktatur zu legitimieren suchte.
Niemals noch, seit es einen Deutschen Reichstag gibt, ist die Kontrolle der öffentlichen Angelegenheiten durch die gewählten Vertreter des Volkes in solchem Maße ausgeschaltet worden, wie das jetzt geschieht. Und wie das durch das neue Ermächtigungsgesetz noch mehr geschehen soll.
Werthauer Johannes.
Jurist. Bemühte sich um eine Reform des Sexualstrafrechts. War Strafverteidiger in zahllosen politischen Prozessen der Weimarer Jahre. Er verteidigte Sogumun Telirian, einen armenischen Studenten, der in Berlin 1921 auf offener Straße den Hauptverantwortlichen für den Völkermord an den Armeniern, den einstigen türkischen Innenminister Talat Pascha, erschossen hatte. Der Prozess damals war eine Art frühes Völkerrechtstribunal und eines der Vorbilder für den Nürnberger Prozess gegen die NS-Hauptkriegsverbrecher 1945.
Die Sorge für den Menschen hat in den letzten Jahren sehr zugenommen. Aber die Pässe gibt's hauptsächlich wegen der Ordnung. Sie ist in solchen Zeiten absolut notwendig.
Bertolt Brecht, Flüchtlingsgespräche.
Nehmen wir an, Sie und ich liefen herum ohne Bescheinigung, wer wir sind, sodass man uns nicht finden kann, wenn wir abgeschoben werden sollen. Das wäre keine Ordnung. Wir haben vorhin von einem Chirurgen gesprochen. Die Chirurgie geht nur, weil der Chirurg weiß, wo zum Beispiel der Blinddarm sich aufhält im Körper. Wenn er ohne Wissen des Chirurgen wegziehen könnte, in den Kopf oder das Knie, würde die Entfernung Schwierigkeiten bereiten. Das wird Ihnen jeder Ordnungsfreund bestätigen.
Durch Ausbürgerung aus dem deutschen Volkskörper entfernt, so der Zeitjargon, wurden in 12 Jahren Nazi-Diktatur insgesamt 39.006 Personen. Rund die Hälfte davon waren Juden. Der großen Mehrheit der rund 600.000 deutschen Juden wurde die Reichszugehörigkeit gar nicht ausdrücklich entzogen.
Tatsächlich wurden Juden in vollkommen anderer Weise aus der Gesellschaft ausgeschlossen. Das nationalsozialistische Regime hat Juden, ohne sie auszubürgern, zunehmend rechtlos gestellt.
Zeitenwende. Artikel 16 Absatz 1 Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland.
Die deutsche Staatsangehörigkeit darf nicht entzogen werden.
Auch vom Blut ist bei den Müttern und Vätern des Grundgesetzes 1949 nicht mehr die Rede. Die Abstammung von deutschen Eltern war trotzdem 50 Jahre lang noch entscheidend bei der Frage, wer Deutscher ist. Dieter Gosewinkel vom Wissenschaftszentrum Berlin.
Das deutsche Staatsangehörigkeitsrecht hat bis 1999, bis zu einer großen Gesetzesreform, das Abstammungsprinzip als alleiniges Erwerbsprinzip der Staatsangehörigkeit durch Geburt gekannt. Damit hat sich Deutschland im europäischen Vergleich abgehoben von den allermeisten Staaten. Dann aber wurde im Jahr 99 das Bodenprinzip, das Territorialprinzip, sehr gestärkt.
Seither haben in Deutschland lebende Kinder nicht deutscher Eltern es leichter, einen deutschen Pass zu bekommen.
Es ist eine Art von Öffnung, eine Liberalisierung des deutschen Staatsangehörigkeitsrechts erfolgt. Und damit unterscheidet sich das deutsche Recht in keiner Weise wesentlich von den allermeisten Staatsangehörigkeitsordnungen der Welt.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an den Entzug der Staatsbürgerschaft für prominente NS-Gegner am 23. August 1933. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.